D-Radio Wissen 100.
Wir wissen alle, es ist oft verdammt schwer, den Arsch hochzukriegen. Ne? Mal ganz ehrlich, wie oft habt ihr euch gedacht, hey, eigentlich müsste ich mal. Einfach mal machen. Und als ihr den Arsch dann schon halb vom Sofa gehoben hattet, seid ihr doch zurückgesunken und habt, was weiß ich, die nächste Folge Game of Thrones angemacht. Es geht um Eigeninitiative heute in der 100. Einfach mal machen heißt die Sendung und wir lernen Menschen kennen, die den Arsch hochgekriegt haben und bei der Sache geblieben sind. Daniel Stender ist bei mir im Studio, 100-Redakteur. Hallo Daniel.
Hallo Paulus.
Vier Geschichten haben wir über Menschen, die Eigeninitiative gezeigt haben, heute im Programm. Die erste.
Genau, die erste ist die Geschichte von Rani. Rani gibt nicht auf, haben wir sie genannt. Wir hören da drin von einem Flüchtlingshelfer, der nicht glauben will, dass auf der Flucht ein Kind gestorben ist. Und er macht sich dann auf eigene Faust auf die Suche nach diesem Kind, weil er einfach nicht glauben will, dass dieses Kind gestorben ist.
Kevin will's wissen. Wir hören von einem jungen Mann, der erfährt, dass er mit Hilfe einer Samenspende gezeugt wurde und sich dann auf die schwierige Suche nach seinem biologischen Vater begibt.
Und dann haben wir noch die Geschichte von Nizar. Nizar sucht einen Saurier. Das ist eine Geschichte mit Blockbuster-Qualität. Ein junger Paläontologe fährt auf eigene Faust nach Marokko, um das größte Saurier-Skelett der Welt zu finden.
Und Hasib, der muss sich anstrengen und macht das auch. Hasib, fast 17 Jahre, lebt seit fast einem Jahr bei Ronja und Niklas, die mit Ende 20 jetzt sowas wie einen Sohn haben. Und zwar aufgrund von Hasibs Initiative. Er hat irgendwann angerufen und gesagt, ich bin dann mal da. Das alles gibt es heute in den nächsten 100 Minuten. Aus eigener Initiative am Mikrofon Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Freitagabend, D-Radio Wissen, hier die 100. Ein Kind, ertrunken im Mittelmeer. Das Bild von Aylan ging um die Welt. 3 Jahre war er alt, wurde zum Symbol für das Elend, für die Verzweiflung der Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Vermutlich so ein Bild hatte Familie Rabbani vor Augen, als sie ihren Sohn Mahdi gesucht haben. Am türkischen Mittelmeerstrand. Die Familie war mit einem Boot Richtung Lesbos aufgebrochen. Das Boot sank und zurück an Land war dann klar, einer fehlt. Mahdi, eben der zweitjüngste Sohn. Sie suchten den Strand ab, fanden nichts. Familie Rabbani war klar, er ist tot. Ein Flüchtlingshelfer in Uelzen aber erfährt von der Geschichte und will nicht wahrhaben, dass der Junge tot ist. Auf eigene Faust macht er sich auf die Suche. Christian Rex hat ihn getroffen.
Ja, Muhammad.
Was ist dein Job genau?
Ich betreue die Menschen, vermittle die Kultur und übersetze und dolmetsche. Man fragt sie, wie es den Leuten geht und guckt, dass das Essen passt. Und die können ihr Herz bei uns ausschütten. Wir geben das gerne weiter, spielen mit den Kindern. Hören den Leuten einfach zu, was sie auf den Herzen haben und versuchen, das so angenehm wie möglich hier zu gestalten. Wir haben ein wunderschönes Camp, glaube ich, und die Leute sind sehr entspannt hier. Wir haben fast keine Probleme so mit den Menschen und das ist toll, wunderschön ist das.
Ich treffe Rani Hiyazi, 28 Jahre alt, bei der Arbeit. Die Pressesprecherin des DRK, Maike Karolat, begleitet uns. Wir laufen über das Gelände eines Flüchtlingscamps im Wald bei Uelzen zwischen Hamburg und Hannover. Das Camp ist groß und weitläufig mit 8 Wohngebäuden, einer Sporthalle, einer Schule, sogar einem Internetcafé und einem Friseursalon. Es ist eine ehemalige Kaserne der Bundespolizei, die vor 20 Jahren geschlossen und im Herbst 2015 als Flüchtlingscamp wieder in Betrieb genommen wurde. Auf Ranis DRK-Jacke steht Translator. Gerade bringt er einen 10-jährigen Jungen in eine Sporthalle. Dort spielen die Kinder ein traditionelles arabisches Räuberspiel. Rani schaut lächelnd zu. Früher hat Rani als Gerüstbauer und Industriekletterer auf Baustellen gearbeitet und sich viele Knochen gebrochen. Als mehr und mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, bewirbt er sich als Übersetzer für Arabisch beim Roten Kreuz und wird genommen. Im Herbst 2015 arbeitet er in einer Notunterkunft in Uelzen. Dort kommen fast täglich Busse mit 9 Flüchtlingen an. Im September und Oktober 2015 sind es rund 5000. Auch die afghanische Familie Rabbani mit Vater, Mutter, 2 Töchtern und 2 Söhnen zieht in die Turnhalle. Rani arbeitet täglich mit ihnen, lernt sie immer besser kennen. Dass noch ein weiterer Sohn, Mahdi, fehlt, weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Dann am Anfang war es schwierig, weil die Leute haben schwer jemandem vertraut, nicht zugänglich, aber die Schwester hat sich dann irgendwann mal so mit mir sehr gut verstanden. Und ich habe ihr Vertrauen gewinnen können und dann nach und nach die ganze Familie halt. Ja, und irgendwann habe ich von Mahdi erfahren.
Die Schwester hat dir erzählt?
Die Schwester hat mir das erzählt. Also sie wollte auch nicht, dass jemand anderes was davon erfährt, weil ich immer gefragt habe, warum die Mutter so traurig ist oder warum sie weint und warum die ganze Familie etwas in Trauer steht. Und ich habe sie öfters gefragt, aber manchmal keine Antwort bekommen so richtig. Und dann irgendwann ist sie zu mir ins Büro gekommen, ist etwas aus sich getreten, halt in Tränen ausgebrochen, hat mir das alles erzählt mit einer Dolmetscherin, dass ich das verstehen konnte alles, ne?
Die Schwester spricht Dari, den afghanischen Dialekt der persischen Sprache Farsi. Mithilfe der Dolmetscherin erfährt Rani die Geschichte der Familie.
Die Familie hat in Afghanistan gelebt und die Familie ist geflüchtet vor Zwangsheirat und vor der Taliban. Die Töchter sollten zwangsverheiratet werden und dann hat sich der Vater entschlossen, mit der Familie in die Flucht zu gehen. Hat die Häuser, die Ländereien verkauft und hat sich mit den Töchtern und allen auf die Flucht begeben.
Die Familie kommt über den Iran in die Türkei. Die Flucht ist von Schleppern organisiert. Im Februar 2015 wollen die Rabbanis in der Ägäis nachts mit einem Schlauchboot auf die griechische Insel Lesbos übersetzen. Sie verstecken sich in einem Waldstück, warten auf das Zeichen der Schlepper, auf die Boote gehen zu können.
Ja, die Nacht der Nächte, ne? Wo Mahdi verloren gegangen ist. Ich kann mich entsinnen, wie die Schwester mir erzählt hat, dass sie sehr große Menschenmenge war, die hatten Angst vor der Polizei, die Schlepper haben die Leute gehetzt halt, sie standen unter enormem Druck. Und nachts, und wenn man Angst vor der Polizei hat, dass man erwischt wird und verhaftet wird, muss man sich vorstellen, dass jede einzelne Person da etwas hektisch und nervös war und es jeder Mutter passieren kann, dass sie leicht den Überblick verliert.
Maike Karola, die immer noch bei uns ist, erzählt weiter.
Es waren viele Menschen und es musste schnell gehen. Mhm. Und es sind dann wieder viel mehr Leute auf dieses Boot gegangen, als eigentlich zugelassen waren. Und dann sind sie ungefähr 100, 150 Meter vom Strand weg gewesen. Da ist dieses Boot gesunken. Die haben zwar alle Schwimmwesten gehabt, aber der Vater war eben der Einzige, der ein bisschen schwimmen konnte.
Irgendwie schafft es die Familie im eisigen Wasser zurück auf die türkische Seite und schleppt sich mit letzter Kraft an den Strand.
Dann haben die ganz viel Wasser geschluckt und jeder war einfach damit beschäftigt zu überleben. Dann sind sie da halt dann am Strand dann gelegen und irgendwann dann, als sie alle wieder so ein bisschen durchkamen, da haben sie eigentlich erst gemerkt, dass einer fehlt.
Und die haben gedacht, das Kind wäre
ertrunken. Die haben wirklich dieses Kind gesucht nach seiner Leiche.
Bei Einbruch der Dämmerung bildet die Familie Suchtrupps. Sie gehen durch den Wald, wieder und wieder die Küste entlang, 3 Tage hintereinander, vergeblich. Mahdi Rabbani, das zweitjüngste Kind der Familie, bleibt verschwunden.
Und dann sind sie tatsächlich 7 Monate dann in der Türkei geblieben, haben sich da so ein bisschen durchgeschlagen. Sie konnten mal hier wohnen, mal da wohnen, bis es dann irgendwann einfach nicht mehr ging, bis sie nicht mehr da bleiben konnten. Und dann haben sie tatsächlich noch mal den Weg übers Wasser gewählt nach Lesbos.
Diesmal geht die Reise gut. Im Auffanglager und überall unterwegs auf der Balkanroute zeigen sie Fotos von Mahdi. Aber niemand hat ihn gesehen. Ende Oktober 2015 kommt die Familie schließlich mit dem Bus in Uelzen an. Dort wird sie von Rani Hiyazi in Empfang genommen und in eine Turnhalle gebracht, die zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert worden ist. Etwa eine Woche später vertraut sich Mahdis Schwester Rani an und erzählt ihm die Geschichte.
Für mich war das so in dem Moment, okay, ich muss das erstmal sacken lassen, kapieren. Und dann habe ich erstmal nachüberlegt, was kann ich tun?
Rani fragt sich, was wäre, wenn der Junge tatsächlich doch nicht ertrunken ist?
Bevor die Schwester mir überhaupt erzählt hat von ihm, habe ich oft mitbekommen, dass die Flüchtlingskinder doch in Deutschland angekommen sind, dass sie von der Küstenwache aufgesammelt wurden und dann wieder hier vereint worden ist. Dann dachte ich mir, die Hoffnung, er stirbt zuletzt, finde ich. Und ich dachte, man kann es versuchen halt. Man ist es der Familie irgendwo schuldig, wenn man jeden Tag alltäglich mit der Familie Zeit verbringt und weiß, wie der Junge sich fühlen könnte, wenn er noch am Leben ist. Und darum habe ich gesagt, ich suche ihn.
Rani Hiyazi ist selbst Flüchtlingskind. Und vielleicht ist das der entscheidende Grund, warum er sich in diesem Moment entschließt, den totgeglaubten Mahdi Rabbani zu suchen.
Für mich war das einfach nur, ich muss es versuchen. Ich stehe in der Pflicht dazu, als Mensch. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Libanon an der Grenze zu Israel. Und damals hat Israel Libanon besetzt halt zum Teil. Und unser Dorf fiel drunter. Und damals wurden alle jungen Männer und jungen Frauen aus dem Dorf weggeschickt. Damit sind Oma und Opa dann im Dorf geblieben und mein Vater und meine Mutter wurden nach Beirut geschickt. Und in Beirut hatten sie ja keine Bleibe und dann hat mein Vater ein Visum beantragt und es ging durch halt. Er hatte Glück gehabt und er durfte dann nach Deutschland.
Rani Hiyazis Eltern kommen 1983 nach Dellingsen in Niedersachsen. Die Familie lebt dort 8 Jahre in einem Asylheim. Der Vater findet einen Job als Gärtner. Rani wird 1988 geboren.
Es war auch eine schöne Zeit, eine schöne Kindheit dort hatte ich. Bis halt auch die Familie halt einen Schicksalsschlag getroffen hat. Und darum kann ich mich um Mahdi reinversetzen überhaupt.
Was ist passiert?
Meine Mutter ist selbst, also sie kam nicht in Deutschland zurecht. Es ist halt so ein Problem, dass vieles falsch verstanden wird, wegen den Kulturenunterschieden. Sie sind ein sehr, sehr herzliches Volk. Wenn jemand einlädt zu Hause, ist er ein Gast, den man herzlich behandelt und mit Freude begegnet und den alles anbietet, was man hat. Und wenn er Hilfe braucht und Sonstiges. Und leider ist so diese Kulturunterschied in diesem Punkt sehr groß. Und damit kam einfach meine Mutter nicht klar, dass sie keine Freunde, keinen Anschluss gefunden hat. Sie war eine junge Frau, sie hatte es sehr schwierig. Und dann ist sie in Depressionen dadurch verfallen. Und dann hat sich irgendwann mal entschlossen, über Nacht einfach wegzugehen.
Rani hat Tränen in den Augen, als er mir von seiner eigenen Familiengeschichte erzählt. Ich stelle mir den 3-jährigen Rani vor, wie er plötzlich keine Mutter mehr hat.
Ich kann sie jetzt mit den Jahren, ich habe sie jetzt irgendwann mal verstanden, also zum Teil verstanden. Klar, es ist verwerflich, aber was will man machen? Ein Mensch trifft halt manchmal Entscheidungen, auch wenn es anderen Menschen wehtut. Und darum wusste ich, wie es ist für den Jungen, ohne Mutter zu sein. Und darum war das für mich der größte Antrieb, mir vorzustellen, was er durchmacht, das habe ich durchgemacht. Meine Mutter weg, ich konnte sie nicht mehr erreichen, ich wusste nicht, wo sie ist. Ich wusste nicht, wie es ihr geht oder Sonstiges. Und ich war selber ein kleiner Junge. Und darum wusste ich genau, wie er sich fühlt. Und das war mein größter Antrieb, als ich davon erfahren habe.
Alleine bei Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind laut Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Anfang 2016 rund 69.000 Kinder, Jugendliche und junge volljährige Flüchtlinge registriert. Rani beginnt zu suchen. Der Familie Rabani sagt er nichts.
Dann habe ich angefangen. Und man muss sich vorstellen, ich habe mir Listen erstellt von Unterkünften in Deutschland. Mhm. Jeder führt ein System, wie hier zum Beispiel führen wir auch ein System, eine Kartei, wie viele Bewohner wir haben, welche Bewohner sind, wo die herkommen. Und man kann dann gezielt, wenn man den richtigen Mitarbeiter hat, nachfragen.
Und wenn du den richtigen nicht an der Strippe hattest,
dann muss man nochmal anrufen und nochmal anrufen und sich nicht abwimmeln lassen, weil ich muss ja systematisch vorgehen. Hätte ich irgendwas ausgelassen, hätte ich vielleicht weitergemacht und ich hätte ihn nie gefunden.
Wie lange hat das gedauert?
Das hat an den Nerven gezerrt. Ja, das, abends die Nummern zusammenzusuchen, dann tagsüber die ganzen Anrufe zu sagen, heute rufe ich 20 Nummern an. Das hat 4 Wochen am Stück gedauert, die Anrufe. Und dann war erstmal Pause. Dann habe ich überall in Deutschland angerufen. Ich habe in Passau an der Grenze, ich habe bei Bundespolizei angerufen. Ich habe überall, wo Flüchtlinge gemeldet werden können, habe ich angerufen halt. Das war die deprimierendste Stelle, dieser Moment. Aber irgendwann mal saß ich dann einfach im Internet, habe mir die Zeitung durchgelesen und da habe ich gelesen, dass viele Afghanen in die Schweiz gehen, weil das Asylrecht da anders gestrickt ist. Und dann habe ich angefangen, die Schweiz anzurufen. Nach dem 3. Anruf hatte ich einen Mitarbeiter in der Unterkunft dran, der sofort wusste, wer das ist. Der hat gesagt, hier ist er.
Es ist kurz vor Weihnachten 2015. Rani und der Schweizer Betreuer von Mahdi Rabani tauschen Fotos aus. Der Rückruf aus der Schweiz kommt prompt. Der Junge erkennt seine Familie.
In diesem Moment habe ich das noch nicht so begriffen, muss ich ehrlich sein. Ich hatte Freude, so habe ich ihn gefunden. Und diesen Moment sowas so schnell so sacken zu lassen, zu begreifen, ist schwierig. Erst als ich so am nächsten Tag so zu Hause saß und überlegt habe, ey, und dann habe ich so zu meinen Kollegen gesagt, hey, ich habe ihn gefunden. Rani, du hast ihn gefunden? Das ist doch was unglaublich Schönes. Und dann erst, so, wo die anderen Menschen mir gesagt haben, ey, was du getan hast, ist wunderschön. Und dann habe ich erst begriffen, was ich getan habe. Das ist halt erst im Nachhinein erst angekommen bei mir selber.
Trotzdem rennt Rani nicht direkt los und sagt es den Eltern. Er überlegt 3 Tage, wie er ihnen am besten erzählt, dass Mahdi lebt und dass er weiß, wo er ist.
Und dann habe ich gesagt, okay, am besten ist es so, ja, ich sage es der Schwester so einfach beim Vorbeigehen, das ist nicht so. Und dann ist die Mutter auf mich zugekommen, ich glaube dir nicht, ich glaube dir nicht. Und dein Vater, ich will das nicht hören, erzähl mir sowas nicht, das tut mir weh und sonst was. Ich habe die ganze Zeit gelacht und habe versucht, die Freude auszuscheinen. Ich habe ihn gefunden, ich weiß, dass es euer Sohn ist. Und dann haben sie mit ihm telefoniert das erste Mal und dann habe ich gemerkt, sie haben es begriffen. Als sie seine Stimme gehört haben, haben sie es begriffen.
8 Monate lang glaubt die Familie, dass ihr Sohn tot ist. Ertrunken, als das Boot in der Nacht in der Ägäis gesunken ist. Was tatsächlich passiert ist, erzählt Maike Karolat.
Als es dann soweit war, dass die auf die Boote gehen sollten, ist Mali losgelaufen mit einem anderen Jungen, den er dann da halt wie Kinder so sind. Die lernen sich ja schnell kennen, haben schnell einen Kumpel gefunden. Dann sind sie losgelaufen und er hat gedacht, seine Mutter ist hinter ihm.
Ja.
Wie das bei Kindern so ist, ne? Mama ist ja da, 2 Schritte hinter mir. Die war aber nicht da.
Marty steigt mit dem Kumpel einfach nur in ein anderes Boot. Dieses Boot sinkt nicht. Es kommt auf Lesbos an. Marty springt an Land, denkt, dass die Familie gleich nachkommt. Aber sie kommt nicht. Als die Letzten aus den Booten steigen und die Familie nicht dabei ist, fängt er an zu weinen. Aber die Familie des Jungen, mit dem er sich auf der türkischen Seite angefreundet hat, nimmt Mahdi mit ins Auffanglager.
Der Junge, den er sich angeschlossen hat, mit dem er vorausgerannt ist, dessen Familie hat sich Mahdi angenommen. Die haben ihn nie wieder losgelassen. Die haben sich um ihn gekümmert, als wäre das ein Teil von denen. Die haben ihn angegeben als Sohn.
Wahnsinn.
Dass sie über die Grenzen überhaupt kommen, dass sie es schaffen überhaupt, von Mazedonien nach Griechenland, also die Grenzen überschreiten, mussten sie den als Sohn angeben. Anders hätten sie ihn gar nicht mitnehmen können.
Sie nehmen ihn über alle Grenzen mit, bis in die Schweiz. Dort landen sie in einer Flüchtlingseinrichtung in Kurnolfingen bei Bern. Von all dem ahnt Mahdis leibliche Familie nichts.
Man muss mal vorstellen, was der Vater durchgemacht hat, der den Strand abläuft, wo er vermutet, dass sein Sohn liegt. Und ich habe die Familie kennengelernt und es ist eine sehr herzliche Familie, die mit jedem Familienmitglied mit Respekt umgeht und Liebe umgeht. Die Mutter ist eine sehr herzliche Frau. Wenn man sich zusammensetzt mit der Familie, ist es so, dass man wirklich spürt, wie stark dieser Zusammenhalt dieser Familie ist, weil sie so viel durchgemacht haben. Und das war einfach unglaublich, dieser Familie diese Sache zu schenken. Ich könnte jetzt Millionär werden oder sonst was, aber diese Sache macht mich glücklich.
Nach 3 weiteren Monaten Papierkrieg mit deutschen und Schweizer Behörden sitzt Mahdi im März 2016 im Flieger von Zürich nach Hannover, begleitet von seinem Betreuer aus dem Schweizer Camp. Als er in Hannover ankommt, ist am Flughafen ein großer Presseauflauf. Der NDR berichtet in seiner Sendung Hallo Niedersachsen.
Während die Medien noch auf erste Bilder warten, trifft sich die Familie bereits, abgeschirmt im Sicherheitsbereich des Flughafens. Das Deutsche Rote Kreuz filmt das Wiedersehen. Mahdis Eltern umarmen ihren Sohn. 1 Jahr lang hat die Familie auf diesen Augenblick warten müssen. Und auch der 10-Jährige ist glücklich, endlich in Deutschland angekommen zu sein. Ich möchte mich nochmal bei allen Helfern, die so lange nach mir gesucht haben, bedanken und auch bei Deutschland. Es ist schön, dass man mich gefunden hat und dass ich jetzt wieder zu meiner Familie kann. 3 lange Monate hat es gedauert.
Die Bilder zeigen strahlende Gesichter. Ibrahim Mohammed Rabani, der Vater, gibt ein euphorisches Interview.
Meine große Hoffnung für seine Zukunft ist, dass er jetzt für immer bei uns bleiben kann. Wir träumen von einem friedlichen Leben in Deutschland und wünschen uns, dass Mahdi hier eine gute Ausbildung bekommt.
Er spielt sehr guten Fußball, habe ich mit seinem Betreuer festgestellt.
Auch Rani wird interviewt. Er erzählt, dass er Mahdi als erstes mit seinem Bruder im Fußballverein unterbringen und ihn in der Schule anmelden will. Die Kamera zeigt, wie die Familie eine Willkommensparty in einer Wohnung bei Uelzen feiert, in die sie zu dem Zeitpunkt schon eingezogen ist.
Von Mahdis neuem Zuhause aus telefoniert die Familie in die Schweiz, bedankt sich bei den Helfern. Gut angekommen geht es morgen das erste Mal in die Schule. Noch ist zwar ungewiss, ob die asylsuchende Familie in Deutschland bleiben kann, wichtiger aber ist ihnen, sie sind alle wieder zusammen, glücklich vereint.
Auch ich als Reporter freue mich riesig, eine solch schöne Geschichte erzählen zu können. Eine Geschichte, die zeigt, dass sich der Einsatz von Rani gelohnt hat. Vielleicht ist die Geschichte aber auch zu schön, um wahr zu sein. Es könnte nämlich sein, dass Ranis Suche gar nicht nötig gewesen wäre. Denn nach meinem Treffen mit Rani im Flüchtlingscamp rufe ich bei der Heilsarmee in der Schweiz an, dort, wo Mahdi fast ein Jahr gelebt hat. Ich rufe dort an, weil ich die Geschichte auch aus der dortigen Perspektive hören und erzählen will. Ich erreiche Mahdis persönlichen Betreuer, der ihn auch im Flugzeug nach Hannover begleitet hat. Ich verspreche ihm, seinen Namen nicht zu nennen. Und ich ringe mit mir, ob ich überhaupt berichten soll, was er mir erzählt, gerade weil die Familie noch in einem schwebenden Asylverfahren steckt. Der Betreuer betont, dass er nur Vermutungen äußert. Aber er glaubt die Geschichte nicht, so wie sie überall erzählt wird. Er hält sie zumindest in Teilen für fiktiv. Er sagt, in Mahdis Flüchtlingsunterkunft wären Verwandte der Familie Rabbani gewesen. Deshalb könnte die Familie gewusst haben, wo Mahdi ist. Mahdis Eltern hätten fast täglich mit den Verwandten telefoniert. Auch Mahdi könnte gewusst haben, wo seine Eltern sind, sagt der Betreuer. Er äußert auch die Vermutung, dass die Freude der Familie vor der Kamera nur gespielt gewesen sein könnte, und auch an der Geschichte vom Bootsunglück äußert er Zweifel. Genauso seine Vorgesetzte, auch sie sagt mir gegenüber, dass es ganz viele Fragezeichen gebe. Ich frage den Betreuer, ob er mir das im Interview erzählen würde. Er nimmt sich einige Tage Zeit zu überlegen, sagt dann aber ab. Er möchte mir auch keine weiteren Informationen geben und das Motiv, warum die Familie lügen sollte, bleibt völlig unklar. Ich rufe danach bei Rani an. Er reagiert geschockt auf meine Neuigkeiten, eine echte Reaktion, dessen bin ich mir sicher. Ich merke, wie ihn die Vermutungen von Mahdis Betreuer runterziehen, und das tut mir leid. Ich weiß, wie wichtig seine Leistung für ihn selbst ist, und ich glaube ihm, dass die Informationen, mit denen ich ihn konfrontiere, für ihn völlig neu sind. Ich frage bei der Pressesprecherin Maike Karolat, ob ich Rani zu den Vermutungen nochmals mit einem Aufnahmegerät befragen darf. Sie hält Rücksprache mit Rani und der Familie. Dann meldet sie sich telefonisch bei mir zurück und sagt, dass dem DRK keine Erkenntnisse vorliegen, an der Geschichte zu zweifeln. Deshalb wolle sich keiner von ihnen weiter äußern. Was glaube ich? Ich möchte die Geschichte glauben, die zu schön ist, um wahr zu sein. Ich möchte glauben, dass sich der Einsatz von Rani wirklich gelohnt hat. Aber es bleiben Fragezeichen, die ich leider nicht weiter aufklären kann.
Was auch immer bei dieser Geschichte dann die wirkliche Wahrheit ist, der Junge ist wieder da, weil Rani Hiyazi Eigeninitiative gezeigt hat. Die Radiowissen hier, die 100.
Die Radiowissen, 100.
Wer bin ich? Das ist eine Frage, der viele von uns hinterherlaufen. Selbstfindung. Was weiß ich, mal eine Therapie machen? Meditieren? Sich irgendwie selbst erfahren. Das ist ja ein echter Trend. Und das, obwohl die meisten Menschen, die sich auf die Suche nach dem Selbst begeben, ja immerhin wissen, wo sie herkommen. Denn das ist ja irgendwie sowas wie eine Voraussetzung, ne? Kevin weiß das aber nicht. Ihm fehlt eine genetische Hälfte. Er weiß nicht, wer sein biologischer Vater ist. Kevin ist einer von 100.000 Menschen in Deutschland, die mithilfe einer Samenspende gezeugt wurden. Und seitdem er das weiß, ist er auf der Suche nach seinem Vater. Und irgendwie hat man das Gefühl, auch um sich selbst zu finden. Vera Pache hat Kevin getroffen.
Leute, ich habe 12 Jahre lang still drüber nachgedacht. Ich habe alles mit meiner Familie abgesprochen. Und ich möchte auch gar nicht mehr lange drum rumreden.
Der da spricht, ist Kevin Staud.
Mit diesem Video starte ich eine Online-Suchaktion, um meinen leiblichen Vater zu finden. Und dabei bin ich auf eure Hilfe angewiesen, denn je öfter dieser Beitrag geteilt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass...
Im Oktober 2015 hat Kevin dieses Video ins Netz gestellt. Er ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Er hat große braune Augen, trägt eine schwarze Mütze und ein schwarzes T-Shirt. Sein Blick sehr ernst. Undercover for so long.
What have I become? Das ist auch eine verdammt wichtige Herzensangelegenheit für mich, wegen der ich mich seit 24 Jahren unvollständig fühle.
Kevin ist Musiker, sogar nicht ganz unbekannt. Er hat mal bei The Voice of Germany mitgemacht und ziemlich viele Fans auf Facebook. Dieser Song heißt Novum. Es ist der Name der Samenbank, mit deren Hilfe Kevin 1990 gezeugt wurde. Er hat den Song geschrieben, um ihn denjenigen zu schenken, die seine Videobotschaft bei Facebook teilen und damit seine Suche unterstützen. Ich treffe Kevin in einem kleinen Ort an der Mosel.
Hallo, ich bin Vera.
Ich bin Lin.
Es ist ein wunderschöner Frühlingsmorgen. aber Kevin ist eher so ein Nachtmensch und hat nur 2 Stunden geschlafen. Er ist noch nicht wirklich wach. So wie damals, an jenem Morgen im Jahr 2003. Er ist 13 und seine Mutter kommt zu ihm ins Zimmer und sagt, sie muss mit ihm reden.
Ich war im Schlafzimmer, ich bin aufgewacht, ich war verpennt, war richtig doll verpennt und meine Mutter kam rein, meinte, sie müsste mit mir reden und ich war noch nicht ganz da und dann hat sie mir das erzählt und dann war es erstmal so, als hätte mir einer mit Mama auf den Kopf geschlagen.
Die Mutter erzählt ihm, dass der Vater, mit dem Kevin aufgewachsen ist, von dem die Mutter aber inzwischen geschieden ist, biologisch gesehen nicht sein Vater ist. Da gibt es noch jemanden, den kennt sie auch nicht. Aber mit seinem Sperma ist sie damals 1990 schwanger geworden und hat Kevin auf die Welt gebracht.
Es war schockierend, weil man ja 13 Jahre lang was anderes geglaubt hat und daraus sich so viele Fragen ergeben haben, die natürlich auch die eigene Identität so in Frage gestellt haben.
Wir sitzen auf einer schwarzen Ledercouch in Kevins Musikzimmer. Er ist sehr fürsorglich, hat Brötchen eingekauft und Frühstück vorbereitet, obwohl er selber noch keinen Bissen runterbringt.
Ich bin super müde, ich stehe normalerweise nicht so früh auf.
Kevin hat also sozusagen 2 Väter. Einen sozialen, mit dem er aufgewachsen ist, und einen biologischen, von dem ein Teil seiner Gene stammt. Über letzteren weiß er nur sehr wenig. Damals, 1990, muss er so zwischen 25 und 40 Jahre alt gewesen sein. Gesund, hat wahrscheinlich braune oder braungrüne Augen und dunkle Haare. Und er war bereit, seinen Samen zu spenden, für ein Paar, das anders keine Kinder bekommen kann. Der Moment, als Kevin das erfährt, ist für ihn Schock und Erleichterung zugleich. Gar nicht so einfach in Worte zu fassen.
Dass man geglaubt hat, die Dinge, die man von jemandem hat, dass sie gar nicht von einem sind und dass die Unterschiede, die man über all die Jahre festgestellt hat und die Anpassungsschwierigkeiten, die man hatte, naja, dass es nicht an einem selbst gelegen hat, sondern dass es genetisch bedingt ist. Ha. Das sind Dinge, die ich an mir schon kannte, die ich wusste, die ich nicht zuordnen kann.
Fest steht, die Frage danach, was wir über die Gene unserer Eltern erben und was wir im Laufe des Lebens durch äußere Einflüsse lernen, ist auch in der Wissenschaft nicht vollständig geklärt. Aber natürlich will ich wissen, was Kevin sich da genau vorstellt.
Dass ich Musiker geworden bin, entgegen aller Empfehlungen, die Sicherheit hinter die Erfüllung gestellt habe. Meine Art zu sprechen und zu reagieren, das ist sehr, sehr anders als in meiner Familie.
Erst denke ich, Mensch, warum hat er denn jetzt kein konkretes Beispiel? Aber dann denke ich an meine eigenen Eltern. Und manchmal sagen mir andere Menschen, ach, du bist ja ganz die Mutter. Und dann sagen wieder andere, du kommst wirklich sehr nach deinem Vater. Wenn ich jetzt einen von beiden nicht kennen würde und versuchen müsste, aus den vermeintlichen Leerstellen herauszulesen, was ich zum Beispiel von meinem Vater habe, das stelle ich mir wirklich schwierig vor.
Ich bin wahrscheinlich eher introvertiert. Und zum Beispiel mein sozialer Vater ist sehr extrovertiert, er mag feiern, er mag viele Leute und ich genieße mehr ruhige Abende mit meiner Freundin oder mit Freunden oder bin gerne produktiv, arbeite gerne an meinen Songs, solche Dinge. Ich wirke ganz anders als er, er würde hier reinkommen und du hättest sofort einen komplett anderen Eindruck von ihm, als du von mir hast. Er kommt hier rein und er würde dich wahrscheinlich erstmal so begrüßen und sagen, hi, alles klar bei dir, ne? Und ich bin mehr so der... Oh. Guten Morgen. Ne?
Mit solchen Gedanken beschäftigt Kevin sich inzwischen seit 13 Jahren und es lässt ihn einfach nicht los.
Letztendlich hat mich der Weg zur Samenbank geführt und die habe ich kontaktiert und daraufhin sind die Probleme losgegangen, also die richtigen Probleme.
Bevor wir zu den Problemen kommen, müssen wir kurz über Kevins Rechte sprechen. 1989, also ein Jahr von seiner Geburt, gab es in Deutschland eine Grundsatzentscheidung. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass jeder Mensch das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung hat, also wissen darf, wer seine leiblichen Eltern sind. Essen, Fußgängerzone. Keine 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt die Praxis von Thomas Kazorke.
Ja, mein Name ist Thomas Kazorke, Fortpflanzungsmediziner, führe künstliche Befruchtung schon sehr lange durch, als einer der ersten in Deutschland.
Die Praxis heißt heute Novum, ist aber letztlich dieselbe Samenbank, mit deren Hilfe Kevin 1990 gezeugt wurde. Es ist der Ort, an dem die Fäden zusammenlaufen. Damals kommt ein gesunder Typ zwischen 25 und 40 in die Samenbank und spendet sein Sperma. Er bekommt einen Nummerncode, unter dem er hier geführt wird, und eine Aufwandsentschädigung. Für ihn ist das alles. Auf der anderen Seite stehen Kevins Eltern. Die wollen ein Kind. Auf normalem Wege klappt es nicht, also kommen sie in die Samenbank, werden beraten, müssen viele Formulare unterschreiben und schließlich wird Kevins Mutter mit dem Sperma des anonymen Samenspenders behandelt.
Die Behandlung ist an sich relativ simpel. Der Zyklus der Frau wird überwacht, es werden der Eisprungtermin festgestellt, dort mit Ultraschall, mit Hormonbestimmung. Und dann werden meistens also um den Eisprungstermin herum in der Regel 2 Samenübertragungen durchgeführt.
Die Behandlung ist zwar einfach, aber die Probleme, die sich für Kevin später daraus ergeben, sind alles andere als simpel. Und obwohl es ihm rechtlich zusteht, zu erfahren, wer sein leiblicher Vater ist, ist das in der Praxis ebenfalls alles andere als leicht.
Wir haben definitiv vor 1996 nichts mehr.
Professor Kaczorke sagt mir, dass die Unterlagen zu Kevins Zeugung nach 10 Jahren vernichtet worden seien. Das war die damals gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Er sagt auch, er könne sich an Kevins Eltern nicht mehr erinnern. Als Fortpflanzungsmediziner hat Professor Kaczorke sowieso eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Mit der Gesetzesänderung von 1989 fängt bei Kaczorke nämlich an, sein Geschäftsmodell zu wackeln. Viele Männer haben bis dahin nur unter der Voraussetzung gespendet, dass sie anonym bleiben. Und die Spender sind nun mal die Grundpfeiler des Geschäftsmodells. Seit 1989 müssen sie unterschreiben, dass es später eventuell Kontaktversuche von Spenderkindern geben kann. Professor Kaczorke ärgert sich, dass Vaterschaft durch Samenspende gesetzlich in einer Grauzone liegt.
Genau, weil keine klaren Verhältnisse definiert worden sind von den Juristen und weil der Spender letztendlich auch nicht weiß, inwieweit er mal da belangt werden kann. Also ganz wichtig ist, dass juristischerseits festgelegt wird, dass er nicht unterhaltspflichtig werden kann, nie.
Ich verstehe, dass es ein Problem ist, wenn die rechtliche Situation der Spender ungeklärt ist. Vor allem, wenn es gleichzeitig eine große Nachfrage nach Samenspenden gibt. Größeres Verständnis allerdings habe ich für Kevin und alle anderen, die wissen wollen, woher sie kommen. Wenn ich in der Situation wäre, würde mich das genauso umtreiben. Kevin schreibt damals also einen Brief an Novum. Er ist inzwischen 19. Mit seinem Namen, dem Geburtsdatum, mit dem Namen seiner Mutter und dem Behandlungszeitraum.
Und danach kam ein Brief zurück von Novum, in dem es dann hieß, dass alle Daten vernichtet seien und dass sie mir nicht mehr weiterhelfen können, da nur eine 10-jährige Aufbewahrungspflicht bestand. Dann ist natürlich für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen nach dieser Nachricht. War ich super geknickt und ich hab's erstmal geglaubt, dass es tatsächlich so ist.
Es lässt ihn trotzdem nicht los und er schreibt einen zweiten Brief an Novum. Und als Antwort kommt dann noch einmal genau das gleiche Musterschreiben zurück.
Und ich wurde angerufen von einer Psychologin vom Novum und die hat mir dann versucht am Telefon zu erklären, dass es total normal ist, dass ich niemals meinen Spender kennenlernen werde und dass ganz, ganz viele Menschen auch so leben und dass sie ein glückliches Leben haben und dass es vollkommen normal ist, dass ich damit klarkommen lernen kann und muss.
Aber dann, im Februar 2013, macht die Geschichte von Sarah P. Schlagzeilen.
Die Tochter eines anonymen Samenspenders hat das Recht darauf, den Namen ihres leiblichen Vaters zu erfahren. Das entschied heute das Oberlandesgericht Hamm und gab damit einer 21-jährigen Klägerin Recht.
Die im selben Novum gezeugt wurde und auch genau die gleichen Schritte gegangen ist wie ich und auch die gleichen Schreiben bekommen hat wie ich und dann geklagt hat.
Sie hatte von dem seinerzeit behandelnden Arzt Auskunft über die Identität des Mannes verlangt. Das Urteil könnte wegweisend für weitere Verfahren sein.
Also es war zwar nicht alles da, aber es war eine Spendernummer da und der Name war auch noch da. Und über eine Suchaktion konnte sie dann ihren Spender finden.
Der Arzt ist Thomas Kaczorke. Ich frage ihn nach diesem Fall.
Das ist auch eine Fehlinterpretation. Wir hatten die Unterlagen, das heißt, wir wussten, welcher Spender verwendet worden ist, aber nur mit dem Code. Wir wussten nicht, welcher Spender dazu gehört.
Ich frage ihn auch, ob er nicht selber findet, dass es unglaubwürdig klingt, wenn er erst sagt, er habe keine Daten mehr und dann taucht doch noch etwas auf.
Die MTA erinnerte sich an den Vornamen, an den möglichen. Und der Vorname war so außergewöhnlich und das ging ja dann durchs Fernsehen auch, weil sie in mehreren Talkshows war, sodass der Spender sich bei der Sarah gemeldet hat, aber der hat sich zum Beispiel auch komischerweise nicht bei uns gemeldet.
Sarah P. findet durch diese Aktion also tatsächlich ihren biologischen Vater. Als Kevin von dieser Geschichte hört, ist das für ihn ein Wendepunkt, ein riesiger Hoffnungsschimmer, das Ende seiner Resignation. Denn bei Sarah war es zunächst genauso abgelaufen wie bei Kevin. Briefe an Novum und immer wieder die gleiche Antwort. Es gibt keine Daten mehr. Hinzu kommt, er und Sarah sind ungefähr gleich alt. Die Spenderdaten müssten also mehr oder weniger aus dem gleichen Zeitraum stammen.
Ich bin tierisch wütend geworden, weil ich erkannt habe, dass eben die Strategie auch bei ihr angewandt wurde und ich eben so schnell aufgegeben habe.
Er schreibt ein drittes Mal an Novum, unfreundlicher dieses Mal, und droht mit einer Klage.
Daraufhin kam das dritte Musterschreiben und dann habe ich mir eine Anwältin gesucht.
Genau wie Sarah ist Kevin in erster Instanz gescheitert. Im Moment wird geprüft, ob das Verfahren für die zweite Instanz zulässig ist. Kevin bleibt unterdessen nicht untätig. Sarahs Geschichte hat ihm vor Augen geführt, es ist möglich, seinen Spender zu finden. Strangers for so long, tell me where I belong. Im Herbst 2015 hat Kevin dann sein YouTube-Video veröffentlicht und den Song, mit dem er die Suche vorantreiben will. Und mit dem er seinen Vater so gut er kann beschreibt.
Darum hier die Ansage an mögliche Spender. Ich wurde im März 1990 in der Gemeinschaftspraxis Kazorke-Propping, heutiges Novum, in Essen gezeugt. Sie haben wahrscheinlich dunkles Haar, einen hellen Hauttyp, braune Augen oder braun-grüne Augen, sind wahrscheinlich relativ groß.
Es kommen alle. Das YouTube-Video wurde inzwischen mehr als 5000 Mal geklickt. Kevin hat darauf viele Reaktionen bekommen, auch von Männern, die mal Samen an Novum gespendet haben.
Der erste hat mich über Facebook kontaktiert, über das Profil seiner Tochter, glaube ich. Und wir haben dann angefangen, E-Mails zu schreiben. Wir haben auch telefoniert und wir kamen sehr gut miteinander klar und es war echt ganz angenehm.
Was für ein Moment der Hoffnung.
Das war cool. Und ich habe echt gehofft, dass der sein könnte, natürlich.
Aber leider Fehlanzeige. Doch es geht weiter. Zwei andere Männer haben sich inzwischen gemeldet.
Der andere hat mich auch über Facebook kontaktiert. Er war ein bisschen zurückhaltend, er war sehr auf seine Anonymität fixiert. Und der dritte, der ist auf der Suche nach seinen Kindern. Er ist vielleicht bereit für einen Vaterschaftstest.
Und so hangelt Kevin sich von Möglichkeit zu Möglichkeit. Und alles nur, weil er meint, dass ihm ein Puzzleteil im großen Ganzen fehlt. Solange er nicht mal ein Gesicht, einen Namen oder wenigstens ein paar Informationen zu dem Mann hat, der genetisch seine zweite Hälfte ausmacht. Auch in dieser Hinsicht hat ihn der Fall von Sarah P. bestärkt.
Also ich weiß von Sarah, sie hat damals berichtet, sie hat ihren Spender getroffen und sie hat sofort optisch Dinge wiedererkannt in sich selbst, an sich selbst. Zum Beispiel die Kindpartie, glaube ich, war es. Er war, glaube ich, Geschichtslehrer. Er ist Geschichtslehrer, soweit ich weiß. Und sie ist Geschichtsstudentin oder war Studentin. Und es haben sich immer wieder solche Dinge gefunden. Und die haben ihr dann, soweit ich das mitbekomme, Frieden gegeben.
Und genau das ist es, wonach auch Kevin sucht. Für ihn ist klar, dass diese Suche seines Lebens weitergeht, bis er seinen biologischen Vater findet.
Solange es 1% Hoffnung gibt, dann mache ich weiter, natürlich. Also für mich ist es eine Frage, die mich jederzeit beschäftigt. Also habe ich keine Wahl, ich muss weitermachen.
Den Link zu Kevins YouTube-Kanal findet ihr natürlich auf deradiowissen.de. Hier ist die 100.
Deradiowissen, 100.
Ich frage mich ja ehrlich, wann der Mann, um den es jetzt geht, hier in der 100, die ersten Angebote von Filmproduzenten bekommt, die Geschichte verfilmen wollen. Da steckt nämlich alles drin für einen richtigen Blockbuster. Ja? Er würde anfangen mit einer Szene aus der Vergangenheit. Ein kleiner Nerdjunge, der seine Mutter immer wieder ins Naturkundemuseum zieht, zu den Dinos, sich einfach nicht satt schauen kann an den Millionen Jahre alten Knochen. Cut. Und jetzt der Junge als Erwachsener. Nizar Ibrahim ist Paläontologe, die Dinos sind mittlerweile sein Job. Und dann fallen ihm Knochen in die Hände. Sie könnten zum größten Dino aller Zeiten gehören. Eine echte Forschungssensation. Doch niemand weiß, wo sie herkommen. Also macht sich Nizar auf eigene Faust auf den Weg, stürzt sich in das Abenteuer. Ja, diesen Film will man sehen, oder? Könnt ihr. Jetzt. Ihr seid ja bei der 100 und wir machen Kino in eurem Kopf. Marcel Roth erzählt die Geschichte von Nizar und dem Dino. Eine Geschichte, deren Drehbuch das Leben geschrieben hat. Film ab.
Also ich glaube, in vieler Hinsicht war unsere Arbeit in der Wüste oft viel spannender und aufregender, als dass es ein Hollywood-Film je sein könnte. Das ist alles wirklich passiert. Also unglaubliche Geschichten mit Sandstürmen und Banditen und der Suche nach unserem Schnurrbartträger. Das war natürlich auch eine unglaubliche Detektivgeschichte sondergleichen. Also solche Sachen passieren tatsächlich auch im echten Leben.
Und Nizar Ibrahims Leben steht seit dieser Geschichte Kopf. Sein Spinosaurus-Skelett ist quasi auf Welttournee. Washington, Barcelona, Mailand. Und auch in seiner Heimatstadt Berlin ist der Dino zu sehen. Einen Tag vor Ausstellungsbeginn treffen wir uns im Naturkundemuseum und stehen vor einem riesigen Skelett.
Also am Schädel kann man sofort erkennen, dass er sehr ungewöhnlich ist.
Sie fassen das jetzt so einfach an, ja?
Ja, ja. Ist ja mein Baby. Das darf ich. Es gibt hier auch jede Menge Öffnungen in der Schnauze. Und Krokodile und Alligatoren haben ganz ähnliche Öffnungen in ihren Kiefern. Drucksensoren sozusagen, die sich in diesen Öffnungen befinden. Und die können damit also Bewegung im Wasser wahrnehmen. Und der Spinosaurus hat wahrscheinlich was Ähnliches gemacht und hat also auch Beutetiere wie diesen großen Sägefisch unter Wasser erkennen können.
Nisa ist 33 Jahre alt und als wir uns treffen, erinnert er mich an Indiana Jones. Abgewetzte braune Lederjacke, khakifarbenes Hemd und eine Cargohose. Der Spinosaurus, vor dem wir stehen, ist der einzige Dinosaurier, der semi-aquatisch gelebt hat. Größtenteils an Land, aber zum Jagen ist er ins Wasser gegangen. Im Gebiet der heutigen Sahara, das vor 100 Millionen Jahren ein riesiges Flusssystem war, mit kleinwagengroßen Fischen und unzähligen Raubsauriern an Land und in der Luft. Nisa hat das Ökosystem mal als den gefährlichsten Ort der Erdgeschichte bezeichnet. Sein Spinosaurus ist so lang wie ein Bus, hat einen schmalen Schädel mit kegelförmigen spitzen Zähnen und ein Mensch hätte locker von Kopf bis Fuß ins Maul gepasst. Hände und Füße von Spinosaurus sind so groß wie ein menschlicher Arm, auf dem Rücken mannshohe Dornfortsätze. Sie bilden das typische Rückensegel.
Es gibt heutzutage einfach kein Tier, was auch nur annähernd so aussieht wie der Spinosaurus. Bei manchen urzeitlichen Tieren ist es so, als würde man einen Außerirdischen sezieren. Und beim Spinosaurus ist es so, dass es selbst unter den Dinosauriern keine ähnlichen Fälle gibt, sage ich mal. Also die sehen alle doch ziemlich anders aus.
Dass Nisa so locker über seinen Spinosaurus reden kann, ist vor allem seiner Hartnäckigkeit zu verdanken und einer ganzen Menge Glück, auch in seinem Leben. Schon als Fünfjähriger sieht Nisa Spinosaurus zum ersten Mal in einem Dino-Buch für Kinder. Seit er das in den Händen hielt, kommt er nicht mehr los von den urzeitlichen Tieren. Seiner Oma hält er Vorträge über Dinos und seine Mutter muss ihn ständig ins Naturkundemuseum nach Ost-Berlin begleiten. Vor dem Mauerfall für die Westberliner Familie ein etwas aufwendigerer Wochenendausflug. Der junge Nisa mag Schlangen und Krokodile, er überlegt Tiermedizin zu studieren, landet dann aber bei der Paläontologie, studiert in Dublin und Bristol, arbeitet in Chicago und Spinosaurus lässt ihn nie los. Als ihn Kollegen nach Mailand bitten, weil sie vermuten, dass sie Spinosaurusknochen haben, zögert er nicht lange und fliegt hin. Mit den Italienern grübelt er über den Knochen, die über dunkle Kanäle aus Nordafrika, vermutlich Marokko, nach Mailand gekommen sind.
Wir haben uns die Knochen angesehen und wir haben gedacht, meine Güte, das ist nach all den Jahren endlich ein neues Skelett vom Spinosaurus.
Der Spinosaurus ist so etwas wie der heilige Gral der Paläontologen. Seine Geschichte beginnt 1913 in Ägypten. Dort sucht ein anderer Deutscher nach Fossilien, Ernst Freiherr Stromer von Reichenbach. Er entdeckt die ersten Überreste des Spinosaurus, beschreibt sein Ökosystem und bringt seine Funde nach München. Ausgestellt werden sie im Museum Alte Akademie. Auf einem Foto steht Stromer neben einem Oberschenkelknochen, der ihm fast bis zur Schulter geht.
Ernst Stromer war jemand, der sich lautstark gegen die Nazi-Diktatur gestellt hat. Der Direktor des Museums allerdings war ein ganz strammer Nazi. Und in den 40er Jahren gab es ja schon einiges an Bombenangriffen über deutschen Städten. Und die meisten Museen haben halt ihre wichtigen wissenschaftlichen Sammlungen ausgelagert. Und Stromer wollte halt, dass das Gleiche auch mit seinen Fossilien hier passiert. Aber der Direktor des Museums hat das verboten, hat gesagt, nein, und das wäre sowieso, also würde eine Art, naja, Schwäche des Reichs zeigen. Und er war ganz überzeugt davon, dass dem Museum nichts passieren würde. Und naja, der Rest ist Geschichte. Und die Spinosaurusknochen wurden alle zerstört im Zweiten Weltkrieg im April 1944.
Seitdem kennen Paläontologen den Dinosaurier nur von Schwarz-Weiß-Fotos. Und aus Stromers Zeichnungen, die das Tier auch schon mal auf zwei Beinen zeigen. Das ist wissenschaftlich überholt, aber echte Spinosaurus-Überreste wären eine paläontologische Sensation. Die Knochen in Mailand sind wissenschaftlich aber wertlos.
Wir hatten ein riesiges Problem. Und zwar wussten meine italienischen Kollegen nicht genau, wo diese Fossilien ausgegraben wurden. Und das ist in der Paläontologie ein Riesenproblem, weil dann wissen wir natürlich gar nichts über die Geologie, wir wissen nicht, wie alt die Knochen sind, wir wissen nicht, in was für einer Umgebung das Tier gelebt hat. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt ist es niemandem gelungen, in der Geschichte der Paläontologie den Originalfundort für solche gekauften marokkanischen Fossilien zu finden.
Vermutlich marokkanisch.
Ja, vermutlich marokkanisch, genau. Und ich habe dann aber einen der Dornfortsätze angehoben und habe mir den Querschnitt angesehen. Das ist ganz ungewöhnlich. Das ist eine dicke rote Linie, die quer durch die Mitte verläuft. Und dann ist mir eingefallen, dass ich sowas schon mal gesehen hatte in Marokko.
Tatsächlich. 5 Jahre zuvor war Nisa in Marokko, um für seine Doktorarbeit zu recherchieren. Er macht geologische Untersuchungen und kommt mit einheimischen Fossiliensammlern ins Gespräch. Einer der Männer, ein Mann mit Schnurrbart, weißem Gewand und Turban, zeigt ihm einen Pappkarton mit Fossilien. Nisa kauft sie ihm ab, weil ihr Querschnitt eine ungewöhnliche rote Linie aufweist und sie auch sonst nicht ganz gewöhnlich sind.
Und diese Knochen gehören mit ziemlicher Sicherheit alle zu einem Tier. Das hat man klar sehen können, das war zum Teil das Gestein noch drumherum. Und das ist natürlich sehr selten. Wir finden fast nie mehrere verschiedene Knochen, die alle zum gleichen Skelett, also zum gleichen Individuum gehören. Aber es war damals überhaupt nicht klar, was genau das ist und ob das jetzt wirklich sehr wichtig sein würde. Ich hatte das Gefühl, dass es etwas Wichtiges ist, wahrscheinlich. Aber das konnte man damals halt nicht wirklich sagen. Und er hat uns dann halt diese Knochen gezeigt und später haben sie uns noch in dieses kleine Zimmer, so ein Geschäft würde ich es nicht nennen, eingeladen. Und ich habe mir die Sachen da nochmal genauer angesehen. Aber das war so eine totale Zufallsbegegnung, dass wir uns da an dem Tag, dass unsere Wege sich kreuzen würden, das war natürlich ja ein unglaublicher Zufall und der Beginn einer ziemlich unglaublichen Geschichte.
Den Pappkarton hat Nisa der Universität von Casablanca gegeben. Die rote Linie im Knochen behält er im Kopf, genauso wie die ganz vage Hoffnung, dass das Knochen von Spinosaurus sein könnten. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Nisa andere versteinerte Knochen von ein und demselben Tier einmal in Marokko und 5 Jahre später in Mailand in den Händen hält?
2013 habe ich dann endlich meinen ganzen Mut zusammengekratzt, bin zurück nach Marokko gereist. Und habe versucht,
sozusagen tatsächlich da beim Unirektor angerufen und gesagt, ich will da mal eine Geschichte nachgehen.
Naja, da war nichts mit Unirektor und so, das war mehr so auf eigene Faust. Ich habe gedacht, ich muss diesen Mann finden. Und es war natürlich eine, naja, man könnte sagen, eine Schnapsidee, weil es gibt viele, viele Tausende von Fossilienjägern in der Sahara.
Es beginnt die wagemutige Suche nach einem Mann, den Nisa nur einmal getroffen hat. Die Suche nach einer Stecknadel nicht im Heuhaufen, sondern in der Wüste.
Und ich bin also zurück nach Marokko, habe meinem marokkanischen Kollegen Samir gesagt, dass wir diesen einen Typen finden müssen, den wir vor ein paar Jahren getroffen hatten, für ein paar Minuten. Und er hat gedacht, also du spinnst ja. Also er hat gesagt, wie willst du den denn finden? Ich meine, hast du einen Namen, eine Telefonnummer, eine Adresse, irgendwas? Und ich hatte natürlich gar nichts. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich muss ja irgendwas sagen. Und dann habe ich Samir angeguckt und habe gesagt, also ich kann mich an eine Sache ganz genau erinnern und da bin ich mir so 100%ig sicher. Der Mann, den wir suchen, hat einen Schnurrbart. Und das war es dann auch schon und Samir ist total ausgeflippt und hat gesagt, meine Güte, also 90% der Männer da in der Wüste haben einen Schnurrbart.
Afud, 7 Stunden östlich von Marrakesch, Grenzgebiet zu Algerien, die Sahara vor der Haustür. In dem Städtchen gibt es eine Handvoll Hotels und einige Geschäfte, in denen Touristen Fossilien kaufen können. Erstaunlicherweise haben Paläontologen hier noch nie systematisch gegraben. Eine Woche lang klappern Nisa und sein Kollege alle Geschäfte ab, besuchen bekannte Fundorte in der Umgebung. Aber niemand weiß von einem Spinosaurus. Keiner kennt den Mann mit dem Schnurrbart, den Nisa sucht. Nirgendwo findet sich ein Hinweis auf die rote Linie im Knochenquerschnitt.
Naja, am Ende haben wir dann am letzten Tag in so einem Café gesessen, in einer Oasenstadt am Rande der Wüste. Und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich aufgeben. Also, das wird nichts. Und es war natürlich sehr frustrierend, weil da musste ich sozusagen eine Niederlage eingestehen und ich dachte, wir finden den Mann niemals und wir werden also nie die Fundstelle finden. Und in genau diesem Moment, als ich wirklich so nah dran war aufzugeben, läuft jemand direkt an unserem Tisch vorbei. Und ich habe nur ganz kurz sein Gesicht gesehen und er hatte einen Schnurrbart. Und ich habe ihn sofort wiedererkannt und ich bin aufgestanden, bin hinterher gelaufen oder gerannt, er ist ziemlich schnell gelaufen und es ist dann ziemlich schnell klar geworden, dass das der Mann war, den ich gesucht habe. Also das konnte ich kaum fassen und er hat mich auch wiedererkannt und er hat gesagt, ja, also er war der Mann mit dieser Box, mit den Fossilien und er hat gesagt, das waren die ersten Knochen, die er gefunden hat Und er hat mir dann erzählt, dass er danach zur Fundstelle zurückgekehrt ist. Er hat gesagt, er hat viele andere Knochen gefunden und hat die dann an einen italienischen Fossilienhändler verkauft.
Nisa und seine Kollegen verabreden sich für den nächsten Morgen mit dem Mann. Im Geländewagen fahren sie eine Stunde durch die Wüste ins Kemkem-Becken. Währenddessen muss Nisa den Mann noch überzeugen, ihm wirklich die genaue Fundstelle zu zeigen. Ziemlich heikel, denn Fossiliensammler verraten die in der Regel niemandem.
Es war auch nicht ganz so einfach, aber letztendlich hat er dann zugesagt, auch weil ich gesagt habe, dass es für mich als Wissenschaftler sehr wichtig ist und dass ich die Knochen nach Marokko zurückführen möchte, damit Kinder dort auch diese unglaublichen Funde sehen können. Und das hat ihm, glaube ich, sein Herz auch erweicht und er hat uns dann zur Fundstelle gebracht.
Nach einer halben Stunde Fußweg stehen sie vor einem staubtrockenen Hang mit rotem Geröll. Nisa will gleich mit bloßen Händen den Sand durchkämmen.
Als ich da zum ersten Mal hochgeklettert war, mir ist das Herz natürlich bis zum Hals geschlagen. Und als ich dann tatsächlich die Fundstelle gesehen habe und als ich dann diese Bruchstücke gefunden habe, es war dann wirklich surreal. Es war ein ganz komisches Gefühl. Das war, also dass man sich sozusagen selbst kneifen muss, um sicherzugehen, dass das wirklich alles gerade passiert und nicht irgendwie ein Traum ist. Also es war schon sehr merkwürdig und es hat lange gedauert. Es hat also Monate gedauert, bis ich das wirklich so richtig verdaut hatte und wirklich verstanden hatte, dass ich diese Fundstelle wiedergefunden hatte. Weil es war ja irgendwie, sozusagen, als würde man die Lotterie zum ersten Mal bei der Lotterie mitmachen und dann gleich beim ersten Mal einen Sechser im Lotto haben.
Der Rest ist harte Arbeit. Mehrere Monate lang bergen die Forscher vorsichtig ihren Spinosaurus-Schatz. Einen Fuß, Beinknochen, Teile der Hüfte, mehrere Dornfortsätze, Rippen, Teile der Vorderläufe, Fingerknochen, Teile vom Kiefer, Schwanzwirbel, ein Halswirbel, mehrere Schädelteile. Die Fossilien von Spinosaurus sind 100 Millionen Jahre alt. Sie werden 3D gescannt und Wissenschaftler setzen am Computer das ganze Skelett zusammen. Vor bis zu 2500 Menschen hält Nisa heute Vorträge über seinen Spinosaurus und vor allem über die spektakuläre Suche danach.
Naja, die richtig harte Suche hat mehrere Tage gedauert, aber ich meine, man kann da natürlich nicht wochenlang Geld verpulvern und nach so jemand suchen. Also das war schon eine ziemlich verzweifelte Aktion, aber es hat geklappt. Also ich würde sagen, das ist das Glück der Tüchtigen.
Wenn Nisa keine Vorträge irgendwo auf der Welt hält, gräbt er weiter nach Dinosaurierfossilien. Gefunden hat er zum Beispiel auch den größten Dino-Knochen, der jemals in der Sahara gefunden wurde. Der geht ihm bis zum Bauch. Es gibt ein Foto, auf dem sich Nisa in einer Mulde aus rotem Gestein an den Knochen schmiegt und über beide Ohren grinst. So muss wohl der Paläontologenhimmel aussehen.
Den wundervollen TED-Talk von Nisa, den findet ihr verlinkt auf deradiowissen.de.
D-Radio Wissen, 100.
Ihr seid bei D-Radio Wissen, ihr seid in der 100 gelandet. Eigeninitiative ist unser Thema heute Abend. Daniel Stender ist bei mir im Studio, 100-Redakteur. Daniel, wie sieht es bei dir aus mit der Eigeninitiative?
Also du hast ja ganz am Anfang der Sendung davon geredet, dass man eigentlich nicht viel mehr auf die Reihe kriegt oder viele nicht viel mehr auf die Reihe kriegen, als die nächste Folge von Game of Thrones zu gucken. Das habe ich auf jeden Fall schon mal vor. Das ist auch Eigeninitiative. Zu mehr reicht es oft nicht. Aber ich war schon mal eigeninitiativ, aber das ist total in die Hose gegangen.
Kann eben passieren.
Ja, ich habe mal vor wirklich vielen, vielen Jahren ein Radioprojekt gemacht. Ich habe, als ich noch studiert habe, habe ich das gemacht und das war ein Radioprojekt in Bolivien im Regenwald. Es ging darum, für eine kleine indigene Minderheit, also wirklich ein ganz kleines Volk, kann man fast sagen, denen einen Radiosender aufzubauen, damit die, weil die so verstreut in kleinen Dörfern in dem Regenwald leben, miteinander kommunizieren können und sich austauschen können und ihre Musik spielen können und irgendwie auch mehr so als eine Einheit agieren können. Und das war das Projekt. Ich habe mich darauf beworben, wurde dann dahin geschickt, zusammen mit noch jemand anderes, mit einer Projektpartnerin. Und als wir dann da waren, hat eigentlich überhaupt nichts funktioniert. Und ich kam mir sehr eigeninitiativ vor und auch sehr gut und ich helfe der Welt. Und letzten Endes war aber ein großes Problem daran, war, dass zum Beispiel der Strom, den die hergestellt haben, den haben sie aus einem kleinen Bach, der hinter dem Dorf war, generiert.
Und für Radio braucht man halt Strom.
Schon, ist schon besser. Und der war aber nicht ausgeglichen. Und da, weil dieser Strom kein ausgeglichener Strom war, sind diese Radiogeräte immer durchgeknallt. Wir waren aber am Arsch der Welt und man musste dann immer diese Radiogeräte,
die wahrscheinlich auch teuer sind.
Und sehr sensibel, musste man dann wieder aus der Hauptstadt La Paz holen. La Paz liegt aber, ist eine der höchsten größten Städte der Welt. Das heißt, man musste dafür dann wieder, es war eine Tagesreise, man musste dafür ungefähr auf, ich weiß nicht, 4000 irgendwas Meter hoch dieses Zeug kaufen, dann wieder runter, war dann 2 Tage unterwegs, war dann da, hat dann wieder irgendwas ausprobiert, ist wieder kaputt gegangen. Und mit solchen Sachen hat man dann da irgendwie seine Zeit verbracht. Und ich bin dann da weggegangen. Ich war ungefähr 2 Monate lang da. Ich habe mich auch sehr gelangweilt zwischendurch, obwohl es immer so aufregend klingt. Und ich bin weggegangen von dort mit der Idee, dass es eigentlich gar nicht unbedingt meine Initiative ist, die da gefragt ist, sondern die Leute können das ja auch selbst. Also es ist ja jetzt nicht so schwer, dieses Radio machen könnten auch dort begabte Leute einfach selbst machen. Und ich glaube, es gibt ja auch genügend Leute, die das können. Die brauchen nicht meine eigene Initiative.
Sie brauchen ihre eigene Initiative.
Genau.
Das ist das Wichtige vielleicht, ne? Mhm.
Dass man das selbst macht.
Ja. Dass man selber den Arsch hochkriegt. Und genau darum geht es heute in der 100 hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, 100.
D-Radio Wissen hier 100. Eigeninitiative, unser Thema heute Abend. Und Initiative haben auf jeden Fall auch Ronja von Wurmp-Seibel und Niklas Schenk gezeigt. Ziemlich genau vor einem Jahr. Die beiden sind Ende 20 und Journalisten, haben eine ganze Zeit in Kabul gelebt. Dort haben sie Hasib kennengelernt, einen jugendlichen Afghan, haben sich etwas mit ihm angefreundet. Irgendwann, als die beiden dann schon wieder zu Hause in Hamburg waren, kam der Anruf: Hey, ich bin's, Hasib, ich bin in Ungarn und ihr müsst mich holen. Das haben die beiden auch getan. Haben Hasib über die österreichisch-ungarische und dann über die deutsche Grenze geschmuggelt. Illegal, wohlgemerkt. Ich habe mit den beiden schon mal gesprochen hier in D-Radio Wissen. Sie haben mir dann erzählt, dass sie Hasib auch bei sich aufgenommen haben, die Vormundschaft übernommen haben, sind tatsächlich in eine größere Wohnung gezogen und gewissermaßen sowas wie Eltern für Hasib geworden. Für einen fast Erwachsenen. Wir wollen jetzt nochmal sprechen, jetzt wo die ganze Geschichte fast ein Jahr her ist. Hallo Ronja.
Hallo.
Kannst du vielleicht nochmal für die Story nicht gehört haben, mal skizzieren kurz, was ihr da gemacht habt? Also es kam tatsächlich dieser Anruf von Hasib und dann seid ihr direkt los?
Nee, also es kam dieser Anruf und der Anruf war auch gar nicht so sehr, holt mich hier ab, sondern so, hey, ratet mal, wo ich bin in Europa, ratet mal, in welchem Land. Und dann haben wir uns Stück für Stück durchgefragt und haben irgendwann verstanden, wo er ist und dass er eben in einem Camp für minderjährige Flüchtlinge ist und da nicht so richtig gut wegkommt und dachten dann erstmal, naja, wir finden jetzt irgendeine legale Möglichkeit, der ist ja noch so jung, der ist unter 18, da muss es doch irgendwas geben. Haben dann ein bisschen rumtelefoniert und sehr schnell gemerkt, da gibt es leider gar nichts. Und dann haben wir gedacht, okay, er hat dann irgendwie gesagt, er hat einen Weg, um nach München zu kommen. Dann haben wir gesagt, okay, gut, dann holen wir ihn in München ab. Meine Familie kommt aus München, wir hatten dann da ein Familienwochenende sowieso an dem Wochenende und sind dann nach München gefahren und da war dann irgendwie schon schnell klar, da war alles voller Polizei, nur Kontrollen. Dann haben wir gedacht, okay, scheiße, das schafft er nie und haben gedacht, gut, vielleicht holen wir ihn einfach in Wien ab und bis Wien kann er mit dem Zug fahren. Dann ist er auch in den Zug gestiegen, wurde dort aber wieder rausgefischt und zurückgeschickt von der Polizei und so haben wir uns dann quasi auf dem Weg nach Wien umentschieden, doch bis nach Ungarn durchzufahren und ihn dann abzuholen. Wir wussten gar nicht so genau, wo das Camp ist, das war alles ziemlich chaotisch und last minute und haben uns dann aber tatsächlich getroffen und genau, ihn dann sozusagen eingepackt und zurückgebracht.
Ja, und das Spannende ist ja, wie ihr ihn zurückgebracht habt. Also ihr seid mit dem Auto gefahren, aber ihr konntet ja nicht einfach so mit ihm über die Grenze fahren.
Nee, genau. Also und zwar ziemlich klar, damals waren zwar noch nicht die Grenzkontrollen, wirklich starken Grenzkontrollen wurden dann erst 1-2 Monate später eingeführt. Trotzdem hatten wir natürlich Angst, dass man sieht ihm irgendwie sofort an, dass er also hat dunkle Haare, dunkle Haut, man sieht irgendwie sofort, sah auch sehr kaputt aus von der Reise bis nach Ungarn sozusagen. Also das hätte man sofort gemerkt. Wir haben uns dann entschieden, ihn tatsächlich zu schmuggeln und haben ihn, wir hatten so einen Viersitzer, der aber aussah wie ein Zweisitzer, also ein Cabrio und haben dann sozusagen so getan, als hätten wir gerade so einen schönen Pärchenurlaub in Wien gemacht und haben ihn im Endeffekt auf die Rückbank gepackt und eine Decke drüber gelegt. Also sehr unbequem, aber wenigstens noch irgendwie angeschnallt und so weiter. Genau, und dann sind wir sozusagen, die ungarisch-österreichische Grenze war nachts. Da stand ein Grenzpolizist, direkt neben unserem Auto tatsächlich, der hat aber nur auf sein Handy geschaut und dann zack, waren wir durch. Das war sehr, also im Endeffekt war beides total unkompliziert und die deutsch-österreichische Grenze, da war einfach gar nichts sozusagen. Man vergisst ja auch, wie unauffällig man dann tatsächlich ist. Ne? Also irgendwie, ich saß am Steuer, eine Frau als Schmugglerin ist jetzt auch nicht so das Alltäglichste und wie gesagt, das Auto sah jetzt auch nicht aus wie ein großer Schmugglerwagen oder so. Aber wir waren natürlich, also ich glaube, ich war noch nie so nervös. Ich benutze das Wort nie nicht so gerne, aber in dem Fall würde ich es wirklich tatsächlich sehr bewusst benutzen. Ich war noch nie so nervös wie vor diesem Moment tatsächlich, vor dieser Grenzüberfahrt.
Und das, wo du in Afghanistan journalistisch gearbeitet hast. Nun, ist das ja, was ihr da gemacht habt? Du hast es ja gesagt, hinten auf der Rückbank Decke drüber, das ist Menschenschmuggel, das ist strafbar. Ich glaube, Geldstrafe, 5.000 Euro Haftstrafen bis zu 5 Jahren kann es da geben. Ihr habt dann ja auch über die ganze Geschichte einen Artikel in der SZ geschrieben, habt hier in D-Radio Wissen drüber gesprochen, habt ihr irgendwie rechtliche Probleme noch bekommen?
Folgen auf jeden Fall. Ob es ein Problem wird, wird sich noch rausstellen. Also tatsächlich, nachdem wir über die Geschichte geschrieben hatten im SZ-Magazin, gab es ein oder mehrere Leser, das wissen wir nicht so genau, die uns angezeigt haben. Das heißt, die Polizei hat Ermittlungen angestellt und jetzt müssen wir schauen, ob der Staatsanwalt, ob da was kommt oder nicht.
Macht ihr euch da ernsthafte Sorgen?
Klar ist das was einen beschäftigt. Ich sag mal, für mich sozusagen, der Unterschied zum tatsächlichen Menschenschmuggel ist ja, dass wir, das ist auch gesetzlich eigentlich so vorgesehen, dass wir ja kein Geld daran verdient haben. Also nicht nur kein Geld daran verdient, sondern...
Ihr habt wahrscheinlich ziemlich viel reingesteckt.
Absolut, ja. Mhm. Und also da sind dann so Kleinigkeiten wichtig, ne, dass man das Benzin selbst bezahlt und nicht bezahlen lässt und so. Das wussten wir auch alles und haben darauf geachtet. Von daher hoffe ich einfach, dass sozusagen das nach auch gesundem Menschenverstand ich weiß nicht, ob man dann großzügiger sagt, aber sozusagen nach einer Rechtsauslegung geht, die auch auf jeden Fall zulässig ist und einfach sagt, okay, es war ein Mensch, einmal, wir haben nichts damit verdient und die Tatsache, dass er jetzt bei uns wohnt, spricht ja auch dafür, dass wir das nicht irgendwie geschäftsmäßig machen.
Genau, er wohnt bei euch, ich habe das auch schon angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie kam es dazu? Also war das von Anfang an der Gedanke, okay, wir holen ihn da ab in Ungarn und dann wird er bei uns wohnen oder kam das später?
Nee, das war auf keinen Fall der Gedanke. Das hätten wir dann auch, ich glaube, dann wären wir tatsächlich gar nicht erst losgefahren. Das hätten wir uns nicht angetan. Nee, das kam alles so nach und nach. Also wie gesagt, selbst Ungarn war ja gar nicht so richtig geplant. Es hat sich so ergeben und dann haben wir ja auch Hasib erstmal in ein Camp gebracht in Hamburg und der war dann da auch 1-2 Monate und das war aber so dermaßen chaotisch zu der Zeit und wirklich Zustände, wo man so richtig... Also auch körperlich gemerkt hat, dass es ihm immer schlechter geht und er eigentlich so total daran kaputt geht. Und dann haben wir gedacht, komm jetzt erstmal, dann komm doch bei uns auf die Couch, wenn du möchtest natürlich. Und stört es ja nicht groß, so sage ich mal. Ein fast erwachsener Mensch, der kommt ja auch gut alleine zurecht, mehr oder weniger. Und so hat sich das dann entwickelt. Also dann wurde daraus ein bisschen länger. Dann dachten wir erst, wir suchen noch, er wollte eigentlich eine Pflegefamilie haben sozusagen, auch mit anderen Geschwistern sozusagen. Und dann dachten wir erst, wir suchen die. Dann hat sich herausgestellt, dass das wirklich Monate bis zu einem Jahr dauern kann. Und dann haben wir auch gedacht, naja, bisher dann, also dann ist er schon so lange bei uns. Und dann wieder umziehen in eine andere Familie ist auch irgendwie kompliziert. Und und das Ende vom Lied war dann tatsächlich, dass wir jetzt seine Pflegefamilie werden.
Wie alt ist Hasib jetzt?
Hasib ist jetzt fast 17.
Wie geht's ihm?
Ich glaube, so unterm Strich ganz gut. Also er ist jetzt in der Schule schon seit längerem auch, seit September. Und die Schule ist wirklich sehr, sehr toll. Also die haben eine Klasse mit 11 Jungs und einem Mädel und aus Afghanistan, Syrien, Eritrea und noch irgendein Land, das ich jetzt vergessen habe, haben teilweise auch Kurse, also Englisch zum Beispiel, haben sie auch mit anderen an anderen Leuten, also irgendwie Austauschschülern oder einem Portugiesen, einem Italiener, also jetzt nicht rein Flüchtlinge sozusagen, sondern tatsächlich Leute, die Deutsch lernen. Und die Schule ist wahnsinnig engagiert. Also die machen Yoga und spielen Theater und Stadtausflüge und lauter so Sachen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll und natürlich auch sehr schwer, weil er jetzt quasi Deutsch lernt, Englisch lernt, Mathe, Informatik, alles Mögliche. Und das Ziel ist so ein bisschen im nächsten Jahr im Sommer schon den Realschulabschluss anzupeilen.
Das ging dann aber wirklich verblüffend schnell. Nur hast du schon gesagt, hättet ihr gewusst, dass er dann bei euch leben wird, dann wärt ihr vielleicht gar nicht nach Ungarn gefahren. Da ist die wichtige Frage, wie geht's euch jetzt mit sozusagen einem Sohn? Wie geht es Niklas und dir?
Ja, ich glaube, unser Leben ist noch chaotischer geworden, als es eh schon war, auf der einen Seite, weil natürlich jetzt ein Familienmitglied mehr im Haus oder in der Wohnung wohnt. Und natürlich so, keine Ahnung, auf einmal, 16, 17, das ist irgendwie auch mitten in der Pubertät ja, und allerdings. Diese ganzen schönen, aber auch sehr anstrengenden Gefühle und kleinen Dramen und so weiter, die hatten wir jetzt einfach beide ein paar Jahre nicht mehr, weil wir aus dem Alter ja doch schon so langsam raus sind. Gleichzeitig sind wir natürlich auch noch, biologisch jetzt, ich bin 29, da einen 16-jährigen Sohn zu haben, wird sehr knapp. Sozusagen, wir sind eigentlich viel zu jung dafür, ne? Aber Aber es macht auch total Spaß und ja, wir lernen uns selber nochmal echt von einer ganz anderen Seite kennen.
Fühlt ihr euch denn richtig als Familie, weil der Altersabstand ja tatsächlich nicht so groß ist? Also ist das wirklich so ein Mama-Papa-Sohn-Verhältnis?
Also für mich, ich sag mal, für mich ist es wie definitiv wie Familie. Ich fühle mich jetzt nicht wie eine Mutter, was auch daran liegt, dass Hasib ja tatsächlich eine Mutter hat, die in Afghanistan lebt und mit der er sich auch wahnsinnig gut versteht und die haben auch Kontakt und so weiter. Und Hasib sagt immer zu uns, wir sind seine deutschen Eltern. Für mich ist es eher so Familie. Also irgendwas zwischen, ich habe 5 Neffen, so zwischen Neffen und Bruder oder weiß ich nicht, so irgendwas. Muss man ja auch gar nicht so genau benennen.
In eurem wundervollen Artikel im SZ-Magazin, da gibt es so eine Szene. Ihr seid auf dem Rückweg, geht baden, ja, springt irgendwie fröhlich da rein und Hasib geht hinterher und geht einfach unter, weil er nicht schwimmen konnte. Kann er das mittlerweile?
Ja, wir haben fleißig trainiert und dabei auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, jemandem Schwimmen beizubringen, obwohl man schwimmen kann, aber sozusagen kein Schwimmtrainer ist, weil man gar nicht so genau weiß, okay, wie
macht mach
man
ich das da jetzt eigentlich?
Genau. So, man schwimmt halt los und irgendwie Arsch hoch und so, aber damit kann man es ja auch nicht so super erklären. Also er kann schwimmen, allerdings, also ich glaube, vom Becken springen könnte er jetzt inzwischen, sagen wir es mal so. Jetzt so ein 500 Meter Run irgendwie in der Alster, schwierig, aber er ist auf dem besten Weg dahin.
Im letzten Jahr, so lange ist ja die Geschichte ungefähr her, hat sich ja wahnsinnig viel verändert in Deutschland, was das Verhältnis zu den Flüchtlingen angeht, der Gesellschaft zu den Flüchtlingen. Also wir hatten die Willkommenskultur und dann gab es da irgendwie diesen Bruch und jetzt gibt es auch offene Anfeindungen viel, viel häufiger. Bemerkt ihr diesen Umschwung in eurem Alltag mit einem Flüchtlingsjungen an eurer Seite?
Nee, ich glaube, was wir mehr merken, ist ja so, wie wir uns tatsächlich verhalten. Und da finde ich es nach wie vor ganz interessant, dass wir am Anfang auch wahnsinnig bemüht waren, irgendwie alles richtig zu machen und kein Schweinefleisch mehr kaufen und alles auf Tellern getrennt und so weiter. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, nee, also wenn ihn das stört, dann muss er es selber sagen und dann soll er sich da irgendwie durchboxen. Aber wir können jetzt auch nicht unser ganzes Leben umstellen, so. Und es ist natürlich jetzt so ein mini kleiner Mikrokosmos, aber ich glaube, das ist für die Gesellschaft schon auch was irgendwie vielleicht die ein oder andere Wahrheit hat, weil ja, ich glaube sozusagen Willkommenskultur super, aber man darf sich auch nicht verbiegen. Also man muss irgendwie auch weiterhin schauen, dass man selbst bleibt und sozusagen das nicht zu sehr aufnimmt und zu sehr, also aufnehmen ist das falsche Wort, aber dass man nicht zu sehr in so eine Übervorsichtigkeit reingerät irgendwie, sondern im Endeffekt sich eben daran erinnert, hey, das sind ganz normale Menschen und ja, die kommen aus einer anderen Kultur, aber das ist es auch schon wieder. Also ich komme auch aus Bayern und lebe in Hamburg und das ist auch ungewöhnlich.
Kann auch mal hart sein, aber
absolut, genau. aber ich schaff's auch so.
Habt ihr mit Hasib dieses Thema angesprochen?
Ja, das Thema, wir haben es gar nicht so sehr konkret angesprochen, das kommt natürlich immer wieder. Also vor allem, wenn es dann gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, dieses gesellschaftliche Ding, sondern vor allem, also Hasib kommt ja aus Afghanistan, die politischen Fragen. Also wenn dann de Maizière nach Afghanistan reist und irgendwie ankündigt, ab jetzt werden viel, viel mehr Afghanen abgeschoben und sowas weiß Hasib oft vor uns. Also das ist natürlich, die Leute, die es betrifft, erfahren sowas wahnsinnig schnell. Und hinzu kommt, dass sie dann aber oft nicht 100% verstehen, sondern so 95% und die dann gemischt mit den eigenen Sorgen und verständlichen Ängsten ist dann, also das ist immer sehr niederschmetternd für ihn, wenn er diese Nachrichten dann bekommt und einfach, weil diese Unsicherheit so groß ist und also er selbst hatte zum Beispiel noch nicht mal das Interview für sein Asylverfahren und weiß wirklich noch überhaupt gar nicht, wie das weitergehen wird und das sind dann immer so Momente, wo, glaube ich, ihm auch wieder bewusst wird, so scheiße, das ist echt mit viel Risiko hier verbunden und mit viel, er weiß ja eigentlich gar nicht, was ihn erwartet in der Zukunft.
Das Thema der 100 heute Abend ist ja Eigeninitiative und bei eurer Geschichte ist klar, da gibt es sehr viel Eigeninitiative. Ich frage mich nur, wenn man sich das so anhört, bei wem eigentlich? Also wer hat hier die große Eigeninitiative gezeigt? Hasib, indem er euch angerufen hat oder ihr?
Also ich glaube auf jeden Fall Hasib. Ich meine, der Junge ist 16 und hat irgendwie entschieden, so ich mache mich jetzt mal aus Kabul los Richtung Deutschland. Ich weiß nicht, was noch größere Eigeninitiative sein kann. Und damit hört es ja nicht auf. Also dann kommt er in Deutschland an, dann erstmal Deutsch lernen, ne? Ganz basic so. Aber da ist der wirklich so tough dahinter und strengt sich so an. Und,
also das heißt, es ist nicht so, dass ihr sagt, jetzt mach mal hier, geh mal da, sondern der sagt, ich will, wie kann
absolut.
Ich?
Absolut. Ich sage ihm, lern nicht so viel, du hast auch noch ein anderes Leben. Also das ist wirklich so rum. Und auch sonst so. Also er hat jetzt irgendwie gemerkt, irgendwie, ach, Breakdancen interessiert ihn. Dann hat er da angefangen, einen Kurs zu suchen und das zu machen. Und also total. Wir sind wirklich, auch das hängt ein bisschen damit zusammen, was ich vorhin gesagt habe. So, wir haben auch mit der Zeit begriffen, so, hey, nee, der muss sich das hier selber erarbeiten. Das ist gar nicht unser Job, jetzt ihm alles hier irgendwie vorzubereiten und vorzuschlagen. Der muss selber rausfinden, was ihn interessiert. Der ist selber hierher gekommen, der schafft es auch. Und wir sind dann da, wenn halt irgendwann mal was nicht klappt und er ein bisschen verzweifelt ist oder irgendwas nicht versteht oder wenn es darum geht, irgendwie jetzt hat er ein Schulpraktikum gebraucht, da haben wir natürlich dann ein bisschen bessere Kontakte als er. Aber auch da ist es dann wichtig, dass er halt sagt, hey, pass auf, ich will das und das machen und was gibt es denn überhaupt in Deutschland so? Ich will Business machen, aber was heißt überhaupt Business in Deutschland? Und dann gucken wir zusammen und dann geht aber auch er wieder alleine zu dem Gespräch und trifft die Leute, wir kennen die dann gar nicht. Also wir versuchen uns da sehr zurückzunehmen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass er eben auch lernt, so okay, in Deutschland kann ich mir Dinge auch selbst organisieren.
Also ein wichtiger Hinweis, Eigeninitiative ist wichtig auf allen Seiten,
was
den Umgang mit Flüchtlingen und Flüchtlinge angeht. Danke Ronja für das Gespräch.
Sehr gern.
D-Radio Wissen 100.
Däh. So viel Eigeninitiative in 100 Minuten Radio. Danke an Christian Rex, der uns von Rani erzählt hat, der nicht aufgegeben hat, den verschollenen Sohn der Familie aus Afghanistan zu finden. Danke an Vera Pache, die Kevin getroffen hat, der auf der Suche nach seinem biologischen Vater ist. Danke an Marcel Roth, der uns von Nizar erzählt hat, der nicht aufgegeben hat, um seinen Saurier zu finden. Und vielen Dank an Ronja von Wurm-Seibel, die uns erzählt hat, wie es Hasib geht, ein Jahr, nachdem er zu ihr kam. Vielen Dank auch an Susanne Sitzler online und Max Burbach in der Technik. Und natürlich auch an Daniel Stender, Redakteur dieser Sendung. Die 100 gibt es dann nächste Woche wieder. Dann hören wir auch Geschichten von hartnäckigen Menschen. Geschichten von Ermittlern gibt es dann. Und nicht vergessen, die 100 gibt es auch als Podcast. Storytelling zum Mitnehmen. Unbedingt abonnieren, bitte. Euch ein schönes Wochenende, macht was draus, so von wegen Eigeninitiative und so. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Also je länger und je häufiger ich mich mit Nisa, dem Paläontologen, unterhalten habe, umso neidischer wurde ich. Ja, ehrlich, der ist 33 Jahre alt, total nett und sympathisch und der hat einen Hammerjob. Ja, der reist durch fremde Länder, arbeitet mit spektakulären Tieren. Die sind zwar tot, aber die locken nach wie vor Tausende von Menschen in die Museen. Und am Ende haben wir so eine kleine Verabredung ausgemacht. Ja, wenn ich mal einen Chef finde und den überzeugen kann, dann begleite ich Nisa mal auf so eine Dino-Ausgrabung.
Die große Frage ist ja, warum sollte die Geschichte nicht stimmen, dass das Kind seine Familie auf der türkischen Seite der Ägäis verloren hat? Ich kann mir nur vorstellen, dass Familienmitglieder in dem Schweizer Flüchtlingscamp waren, dass das Kind eben mit diesen Verwandten mitgegangen ist. Vielleicht eben, weil die Familie auch geahnt hat, dass sie eben nicht aus Syrien, sondern eben aus Afghanistan sind und dass irgendwo vielleicht ein Risiko besteht, dass die Familie tatsächlich nach Afghanistan wieder abgeschoben wird. Das ist eine schwierige Frage. Ich kann es im Endeffekt nicht abschließend beantworten, aber es lässt mich einfach ratlos zurück und es ist mir auf jeden Fall überhaupt sehr schwer gefallen, diesen Epilog der Geschichte zu erzählen, dass eben diese Traumgeschichte, fast zu schön, um wahr zu sein, eben vielleicht doch nicht unbedingt genau so wahr sein muss, wie sie ja wirklich auch in unglaublich vielen Medien erzählt wurde.
Also was mich an der Geschichte von Kevin besonders beschäftigt, sind diese unterschiedlichen Positionen, die da bei einer Samenspende aufeinandertreffen. Für Kevins Eltern war es die Möglichkeit, sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Klar. Für den unbekannten Spender war es vielleicht einfach nur die Gelegenheit, die eigene Kasse ein bisschen aufzubessern. Kann ich ansatzweise nachvollziehen. Als Studentin war ich aus solchen Gründen öfter mal Blutspenden. Auch wenn Sperma natürlich noch eine andere Nummer ist. Ja, und für den Fortpflanzungsmediziner Kazorke ist es ein Job, ein Geschäftsmodell, ein medizinisch-technischer Eingriff. Und für Kevin, für den ist es die große Suche nach der eigenen Identität. Ich frage mich, ob sich die anderen vor der Zeugung darüber ausreichend Gedanken gemacht haben.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.